Gleichnisse sind momentan die Grundlage für unsere Predigten vor der Sommerpause. Ja, es gibt bald Sommerpause. Ja, es gibt ja die ganz bekannten Gleichnisse, wie das von den 10 Jungfrauen, das von den 2 Bauherren, der 4-fache Acker, die ganzen Himmelreichsgleichnisse. Ich möchte euch heute in ein Gleichnis mitnehmen, das etwas weniger bekannt ist. Vielleicht liegt es daran, dass es in besonders dramatische Abläufe eingebettet ist. Sicher spielt auch der Inhalt eine Rolle. Jesus erzählt dieses Gleichnis in den letzten Tagen vor seinem Tod. Jesus zieht 5 Tage vor dem Passa in Jerusalem ein. Alle sind begeistert. Die Salbung durch Maria war 6 Tage vor dem Passa und einen Tag später ist Jesus in Jerusalem eingezogen. Das dürfte so am Sabbat gewesen sein. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Jesus zieht in Jerusalem ein und damit gehen prophetische Worte aus dem Alten Testament wortwörtlich in Erfüllung. Und Jesus erfüllt nicht nur die Worte einfach so, sondern er geht den Weg, der vorgezeichnet war, den die Propheten vorausgesagt haben. Und mit dem Einzug in Jerusalem beginnen seine letzten Tage oder Stunden vor seinem Tod am Kreuz. Jesus zieht als König in Jerusalem ein. Und eine große Volksmenge bringt ihm Ehre. Die stehen nicht nur Spalier, weil sie dahingestellt wurden, sondern das tun sie freiwillig. Und sie gehen so weit, dass sie ihre Kleidung auf den Weg legen, Palmzweige auf die Straße legen, um diesen König zu ehren. Und sie rufen, gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ganz Jerusalem ist auf den Beinen. Jesus wird zum Tagesthema. Wer ist denn das? Als wenn Jesus das erste Mal in Jerusalem wäre. Es geht eine Rede durch die Volksmenge. Dieser ist Jesus, der Prophet von Nazareth in Galiläa. Jesus als der Sohn Davids, der Mann, der König. Und dann doch aus Nazareth in Galiläa. Königsehre und eine Herkunft aus dem verruchten Nazareth. Jesus polarisiert. Und damit sind wir beim Thema von heute. An Jesus dürfen und müssen wir uns entscheiden, auch als seine Nachfolger. Und Jesus redet in den letzten Tagen vor seinem Tod ganz offen und für alle sichtbar. Er spricht zum Volk, er spricht zu seinen Jüngern, er spricht auch zu seinen Gegnern. Und dabei geht es immer um seinen Auftrag, um sein Reich, aber auch um seine Ehre. Ich will euch noch so kurz mit hineinnehmen in die Abläufe. Tempelreinigung, die Geschichte vom verdorrten Feigenbaum, seine Vollmacht, das Gleichnis von den Weingärtnern, vom Hochzeitsmahl und unser Thema von heute, das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Ich lese Matthäus 21 ab Vers 28. Jesus sagt da, was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte 2 Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach gereute es ihn und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, Ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagten der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihn. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch danach nicht, dass ihr ihm geglaubt hättet. Jesus erzählt eine Familiengeschichte in einem kleinen Familienbetrieb. Zur Zeit, als Jesus die Geschichte erzählt, scheint die Welt auch noch in Ordnung zu sein. Ein Vater kann seine Söhne beauftragen. Zwei seiner Söhne. Er braucht sie in seinem Weinberg, einfach so. Er beauftragt sie dort zu arbeiten. Das tut er nicht, um ihnen den Tag zu verderben, um sie einfach zu beschäftigen, sondern es werden wichtige Dinge anliegen. Und wir werden genau wie die Zuhörer damals mit hineingenommen in eine der grundlegendsten Fragen, die unser Leben mit Gott betreffen. Es gibt eine Ebene, die unter uns europäischen Wohlstandschristen gern ausgeblendet wird. Es geht nämlich im Gleichnis um den Willen des Vaters. Und damit steht die Frage im Raum, welchen Stellenwert hat Gottes Wille für mich, für uns? Wie geht es zu zwischen Gott und mir? Gott ist für meine Probleme da, er versorgt mich, er beschenkt mich. Er hat mir Vergebung geschenkt. Er sorgt für unsere Zukunft. Darf mich dieser selbe Gott auffordern, auch etwas zu tun? Geht es dabei glatt, wenn es nach meinen Befindlichkeiten, nach meinen Vorstellungen geht? Jesus berührt mit diesem Gleichnis eines der wundesten Stellen in unserem Leben. Wie läuft es ab in der Geschichte, die Jesus erzählt? Es geht nicht glatt. Einfach nicht. Ich will aber nicht, erwiderte der erste Sohn seinem Vater. Super. Wer Kinder hat, wird es erlebt haben. Ich will aber nicht. Die Gedanken und die Reaktion des Vaters bleiben erstmal außen vor für uns. Wir spüren aber, das hat sehr deutliche Bezüge zu unserem Leben mit Jesus. Wir denken ja oft, dass wir in einem Angestelltenverhältnis bei Gott stehen. Oder noch besser, das Reich Gottes ist so ein frommes Schlaraffenland. Dem ist aber nicht so. Wir sind in ein Kindschaftsverhältnis gestellt. Und unser Vater hat ein Ziel für uns. Wir greifen zu kurz, wenn wir nur die Vatereigenschaften Gottes in die Mitte stellen. Geborgenheit, Liebe, Nähe, Streicheleinheiten in seiner Nähe, das ist grundlegend. Und das will ich auch mit keinem Wort schmälern, im Gegenteil. Aber das ist nicht alles. Unser himmlischer Vater, der hat einen Plan mit uns, mit mir. Er hat für mein Leben ein Ziel. Und es ist gut, wenn wir dafür offen sind. Er hat einen Anspruch an mein Leben. Er möchte, dass wir dahin gelangen, dass wir nicht durch unser ganzes Leben hindurch die fromme Milchflasche brauchen. Dass wir aufgepäppelt werden müssen, sondern er wünscht sich Einsatz als erwachsene Christen, die ihm folgen. Wer jetzt denkt, dass uns Gott seinen Willen aufzwingt, der liegt falsch. Ich denke, das tut er nicht. So wie jeder Mensch, der ohne Gott unterwegs ist und eine freie Entscheidung zu einem Ja und Nein hat, so haben auch wir das. Auch als Kinder Gottes haben wir die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Im Gleichnis wird übrigens das Ich will nicht des ersten Sohnes nicht gewertet. Wir erfahren das nur als Feststellung. Und es kommt auch wegen des Ich will nicht, nicht zur Katastrophe. Nein, unser himmlischer Vater hält es aus, wenn wir Nein sagen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das gern wegpredigen. Es ist aber nicht ganz redlich. Wenn du nicht willst, ist es redlicher, ehrlich und offen, vor Gott auch Nein zu sagen. Ich will nicht. Wahrheit ist besser, als fromme Lügen zu verbreiten. Ein Prediger sagte mal, Christen sagen keine Lügen. Sie versammeln sich lieber in einer Gemeinde und singen sie. Als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, das ist ziemlich scharf. Und wollte das eigentlich so auch nicht sagen. Aber in der Vorbereitung fiel mir das wieder ein. Es steht uns gut an, wenn wir ehrlich sind. Mit dem, was wir reden, mit dem, was wir beten, mit dem, was wir singen. Auch wenn das unter Umständen bei unseren frommen Nachbarn vielleicht nicht gut ankommt. Gott sieht unser Herz. Und ihm ist Ehrlichkeit unheimlich wichtig. Und wenn wir aber ehrlich sind, in einem Weinberg arbeiten, ich weiß nicht, ob ihr mal drüber nachgedacht habt, jetzt in den kurzen Minuten, ich denke, das ist kein Traumjob. Von der Weinverkostung vielleicht mal abgesehen. Weinberge, das sind ihrem Namen nach Arbeitsorte, die an einem Berg angelegt werden. Südseite, da scheint schön die Sonne hin, da ist es warm. Die Parallele zum Reich Gottes mit Weinberg ist erdrückend klar. Und ich will es ehrlich sagen, ein Job im Reich Gottes kann durchaus verdammt anstrengend sein. Das geht nicht alles glatt. Und uns läuft das nicht immer aus den Händen. Nein, es ist Anstrengung. Nachfolge wird uns einiges abverlangen. Und Jesus hat auch nie ein Geheimnis daraus gemacht. Er spricht sehr deutlich in den Evangelien von Entbehrung, von Last, von Verzicht, auch von Anfeindung, die wir erfahren werden, von Verachtung. Und mir gehen Leute manchmal auf die Nerven, die davon reden, dass das Reich Gottes so ein Wellnesscenter ist, so ein frommes. Wir wünschen uns das vielleicht. Jesus hat das nie gesagt. Was nun den ersten Sohn bewegt, zu seinem Vater Nein zu sagen, das bleibt sein Geheimnis. Ich möchte uns aber trotzdem Mut machen, ehrlich vor Gott mit dem, was er uns aufträgt, umzugehen. Warum? Gott braucht keine Pudding-Christen. So eine schwabbelige, gelbe oder braune, süßliche Masse, die sich der Umgebung anpasst. Pudding passt sich dem Gefäß an, wo er aufbewahrt wird. Und wir Christen neigen dazu, uns auch in der frommen Umgebung anzupassen. Uns daran zu orientieren, ohne dass wir das ehrlich in unserem Herzen tragen. Als wir mit Gott angefangen haben, da haben wir mit Jesus ausgemacht, ab jetzt bestimmst du. Das bezeugen wir auch in der Taufe. Mein altes Leben, das bleibt im Tod. Meine Vergangenheit, die bleibt dort. Und ich lebe jetzt mit Jesus. Ich lebe Auferstehung. Das bedeutet nicht, dass mein Wille ausgeschaltet wird. Es ist immer meine willentliche Entscheidung, Jesus zu folgen. Im Gleichnis den Auftrag des Vaters ernst zu nehmen. Geh hin und arbeite im Weinberg. Der erste Sohn sagt, ich will nicht. Es bleibt aber nicht dabei. Es gibt in seinem Leben, in seinem Herzen eine ganz wichtige Entwicklung. Weil diese Entscheidung, ich will nicht, das ist kein unumstößliches Muss. Es gibt ein Umdenken, eine Neuorientierung, ein Ja. Das geschieht zunächst ohne große Worte. Es geschieht einfach dadurch, dass der junge Mann das tut. Und so ein Text ist dazu da, darüber nachzudenken, was wir tun. Und zwar mit dem Auftrag, den uns unser himmlischer Vater gibt. Tun, was Gott mir aufträgt. Gott möchte, dass ich genau den Auftrag ausführe, den er für mich hat. Wir Christen neigen dann oft dazu, uns zu vergleichen. Was macht denn der Christ neben mir? Arbeitet er vielleicht im Weinberg an der schattigen Stelle, so am Rand irgendwie? Und mich stellt Gott in die Mitte, wo die Hitze senkt. Es geht aber wirklich um den Auftrag, den Gott mir gibt. Nun gibt es im Reich Gottes ja nicht nur die Revoluzer, die Nein sagen. Es gibt auch die Ja-Sager. Das Sprichwort, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Leute, das kommt nicht von ungefähr. Menschen, die von außen uns betrachten, die haben es erkannt. Die Frommen, das sind die, die immer Ja sagen. Ja und Amen. Stimmt sogar leider manchmal, weil wir viel zu oft sagen Ja, ohne das wirklich zu wollen, was wir beten. Der zweite Sohn, Auftrag erhalten, ja, mache ich, sagt er, geht seine Gänge. Aber nicht wirklich. Er ging einfach nicht. Klare Sache, wer hat den Willen des Vaters getan? Die Menschenmenge erfasst das ohne Probleme, ohne Zweifel, der erste Sohn. Er war ja derjenige, der das einfache Ja mache ich nicht hatte, dem das nicht so einfach über die Lippen kam, aber dann doch ging. Warum ist diese Geschichte eingebettet kurz nach dem Einzug von Jesus in Jerusalem? Es hat mit den Menschen zu tun. Die, die Hosanna gerufen haben, die ihre Kleider hingelegt haben, die Palmzweige, die Jesus als König begrüßt haben. Nur wenige Tage später kippt ja die Stimmung. Und genau dazwischen erzählt Jesus dieses Gleichnis. Das hat uns was zu sagen. Nicht um auf die Leute zu zeigen, die haben erst Hurra gerufen und dann kreuzige ihn, sondern Jesus spricht zu uns, damit wir über unser Leben nachdenken. Über unser Leben in der Nachfolge mit Jesus. Und er möchte uns ganz deutlich sagen, wir dürfen überlegen, Ja oder Nein zu sagen. Weil unsere Worte unsere Entscheidung beeinflussen oder unsere Entscheidung kundtun. Und das hat Folgen. Und Jesus geht es nicht nur um unsere Worte, unsere Gesten, unsere Begeisterung. Im Gleichnis geht es darum, dass wir den Willen des Vaters erfassen. Und Jesus erzählt diese Geschichte nicht so als Theoretiker. Jesus selbst hat um diesen Willen des Vaters gerungen. Wer denkt, Jesus, Gottes Sohn, der hat einfach das getan? Nein, Jesus musste darum ringen. Lest die Geschichte im Garten Gethsemane euch ruhig mal durch. Lest Stationen im Leben von Jesus, wie er gehorsam gelernt hat. Und zwar nicht durch irgendwelche Diskussionen, durch schlaue Beschlüsse und Reden, durch Selbstdarstellung. Nein, Jesus hat gehorsam durch Leiden gelernt. In den Widerwärtigkeiten seines Lebens, in den Situationen, die ihm Schmerz bereitet haben, da hat er hineingefunden in den Willen seines Vaters. Uns wird es nicht mit links gelingen, in den Willen Gottes für unser Leben hineinzufinden. Und das ist auch ein Prozess. Das machen wir nicht einmal und dann haben wir es, sondern den Willen Gottes für unser Leben zu finden und ja dazu zu sagen, das ist ein Prozess, der uns begleiten wird, solange wir leben. Und wir werden keinen Millimeter vorankommen, wenn wir versuchen, uns gehorsam selbst abzuverlangen. Das wird genauso wenig gelingen. Wir kommen dann höchstens in so eine Zwangshaltung. Es ist zwar meine persönliche Entscheidung notwendig. Ja, ich möchte dir folgen. Ich will gehorchen. Aber ich muss es nicht allein tun. Es bleibt immer das Werk des Heiligen Geistes, das in mir zu formen und zu einem Ja zu bringen. Ja, Herr, mach das in mir. Herr, mach das mit mir. Und Herr, mach das auch durch mich. Nicht nur am Anfang der Nachfolge, nicht am Anfang des Lebens, nicht nur am Anfang der Nachfolge, sondern jeden Tag. Ich will jeden Tag in den Willen des Vaters hineinfinden. Jesus spricht dann zu seinen Zuhörern, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Jetzt hat er es den Pharisäern endlich mal so richtig gegeben. Der sündige Abschaum, der wird an den Pharisäern vorbeiziehen ins Reich Gottes. Es mag sein, dass das Gleichnis schon in einer historischen Situation gesprochen wurde. Aber genauso spricht es Jesus zu uns. Gerade zu uns. Er möchte, dass ich mich damit auseinandersetze. Es geht um das, was ich tue. Wenn wir als Christen eine Weile mit Gott unterwegs sind, da haben wir ganz oft so auf unser Bekenntnis abgestellt. Weniger auf unser Tun. Und so kommt es, dass Menschen, die von uns langzeitfrommen Leuten als schwierig eingestuft werden, genau an uns vorbeiziehen, in diesem Thema, Gott folgen. Wir dürfen solche Worte ruhig mal auf uns wirken lassen. Zöllner und Huren, das sind Menschen, die nicht gerade das getan haben, was Gott wollte. Aber wer die biblischen Berichte kennt, das waren die, die die klarsten Entscheidungen für Gott getroffen haben. Und genau solche Menschen ruft Gott und will sie heute rufen. Er erwartet nur eins, Bereitschaft, das Leben ändern zu lassen. Und damit auch die Taten. Die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, die liegt im Staub und ist offen, was Jesus zu ihr sagt. Und was sagt er ihr? So verurteile ich dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus hätte sicher lang und breit über die Gebote Gottes reden können. Das musste er aber nicht. Die Frau wusste um ihre verzweifelte Lage. Sie wusste um den Crash in ihrem Leben. Was sie nicht wusste, wie darf es weitergehen? Was wird aus meinem Leben? Und genau das sagt ja Jesus. Oder Zachäus. Als er noch auf dem Baum sitzt, sagt Jesus, komm runter, ich muss bei dir einkehren. Und warum? Damit Zachäus heil wird. Und was geschieht? Zachäus haut den Leuten, die bei ihm zu Gast sind, mit den frommen Phrasen die Taschen voll. Nein, das tut er nicht. Er steht auf beim Essen und er sagt, was er tun wird, um sein Leben in Ordnung zu bringen. Und bei uns? Jesus geht zum Glauben. Und Glauben hat aus diesem Gleichnis heraus nur eine Auswirkung. Tun, was Gott möchte. Sich verändern lassen, um das zu tun, was Gott möchte. Glauben heißt ganz praktisch, den Willen des Vaters zu tun. Das geschieht oft mit Schwierigkeiten. Das kann durchaus zu Anfang mit einem Nein geschehen. Aber Gott sieht unser Herz. Und in unser Herz hinein wirkt sein Geist seinen Willen. Wir können sicherlich zu allem Ja sagen. Aber wenn wir uns so verhalten wie der zweite Sohn, dann nützt uns das nichts. Gottes wirkliche Ziele, Gottes Gedanken, Gottes Wille bleiben uns dann einfach fern, weil wir sie nicht tun. Wir kennen das dann zwar vielleicht theoretisch, aber innerlich sind wir kilometerweit davon entfernt. Sehen wir auf das Leben von Jesus. Jesus hat das getan, was er den Vater tun sah. Johannesevangelium 5, 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso der Sohn. Das war das Geheimnis seiner Kraft. Das war das Geheimnis seiner Sendung, seiner Vollmacht, seines Gehorsams. Jesus hat das getan, was er den Vater tun sah. Ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Diese Worte, die stehen in diesem Zusammenhang mit der Frage von Thomas. Jesus, wir haben überhaupt keine Peilung, wer du bist, wohin du gehst, was du vorhast. Und Jesus sagt es ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber er lässt die Jünger damals und auch uns an viel mehr teilhaben. Wenn ihr glaubt, werdet ihr die Werke tun, die ich tue. Diese Bibelstelle, die wird unendlich oft zitiert. Ich fürchte, wir verstehen sie manchmal nicht. Es geht um Taten. Und zwar um die Taten, die Jesus jetzt tut. Nicht die er getan hat, sondern die er jetzt tut. Das ist Gegenwart. Und wie soll das geschehen? Weil du oder ich sie tun. Das ist sein Plan für diese Welt. Das, was Jesus wirken will, das will er durch uns tun. Und das tut er nicht mit ferngesteuerten Menschen, die ohne Willen irgendwas tun, was er will, sondern er tut es mit Menschen, die das bewusst wollen. Die sich senden lassen. Das ist Gegenwart. Es geht nicht um die Taten, die wir gern tun würden. Wenn ich so an einen Arbeitstag im Weinberg denke, da fällt mir was Besseres ein. Eis essen zum Beispiel. Als dort an so einem staubigen Hang rumschuften. Jesus hat selber gesagt, das tun, was er tut. Ich muss euch sagen, das ist ein Anspruch, der mich ganz neu nachdenken lässt. Und das ist schwer, weil Jesus kein Herr von oberflächlichen Ja-Sagern braucht. Er braucht auch keine frommen Theoretiker und Selbstdarsteller. Und Leute, die mit Palmzweigen wedeln, eine Woche später sagen, kreuzige ihn. Er braucht keine oberflächlichen Ja-Sager. Er sehnt sich nach Leuten, die ehrlich dazu sich durchringen und das finden für ihr Leben, indem sie das tun, was er tut. Ich möchte neu herausfinden, das zu tun, was Jesus tut, weil damit Jesus geehrt wird, Gott geehrt wird. Damit wird das Reich Gottes in dieser Welt gebaut. Deswegen ist Jesus in uns. Durch den Heiligen Geist werden wir erst in die Lage versetzt, das zu erfassen. Zu begreifen, was Jesus jetzt tut. Wir dürfen uns dazu anleiten lassen, das ebenso zu tun. Das nennt die Bibel Glauben. Glauben ist nicht etwas für wahr halten, sondern Glauben ist Leben mit Gott. Es gibt sicherlich eine Menge Christen, die es lautstark damit beschäftigt sind und sich mitteilen, was ihnen Gott an Aufträgen und Hinweisen mitteilt. Manchmal wird er auch Wünschen und Gottes Reden, also persönliches Wünschen, eigenes Wünschen und Gottes Reden vermischt. Es hilft mir nicht, wenn ich versuche, Gottes Auftrag in meine Vorstellungen hineinzudrücken. Es bleibt immer die Anfrage von Gott, ob ich bereit bin, in seinem Reich, in seinem Weinberg zu arbeiten. Arbeit im Weinberg wird einiges an Anstrengung kosten. Kann sein, dass der Erfolg nicht gleich sichtbar wird, weil Frucht in sich keinen Turbo hat, sondern mitunter langsam wächst. Aber sie wächst. Kann sein, dass uns nicht jede Arbeit im Weinberg Spaß macht. Kann sein, dass du zu ungünstigen Zeiten noch unterwegs bist. Kann sein, dass es Leute gibt, die deine Arbeit im Weinberg weniger gut beurteilen. Kann sein, du bist erschöpft und alle, weil Arbeit im Weinberg Kraft kostet. Kann sein, du arbeitest an einer Stelle, wo dich keiner beachtet. Kann sein, du wirst angegriffen oder verleumdet. Die Liste könnte ich noch lange fortführen. Jesus geht um den Auftrag, den er für uns hat. Sein Geist befähigt uns. Er leitet uns an. Deswegen beschenkt er uns mit seinen Gaben, damit wir das tun können, was Jesus möchte. Wir dürfen darum beten. Wir dürfen uns dazu ausrüsten lassen. Und eigentlich kann uns nichts Besseres geschehen, als wenn wir das tun, was Jesus tut. Weil wir hineinfinden in die Bestimmung, die Gott für unser Leben hat. Ich weiß, dass an dieser Stelle mein Leben, meine Realität, mein Alltag und das, was eigentlich von Gott her möglich ist, oft weit auseinanderklaffen. Da gibt es immer eine Differenz. Aber die darf ab heute kleiner werden. Es darf besser werden. Wir dürfen anfangen, das zu tun, was Jesus tut. Ich hatte eingangs gesagt, Jesus polarisiert. Es geht eigentlich um die Frage, geht es um meine Vorstellungen, geht es um meine Ziele oder geht es um den Auftrag, den Gott für mein Leben hat? Wir wollen uns dieser Entscheidung stellen. Herr, ich möchte anfangen, das zu tun, was mein Auftrag ist. Tun, was du tust. Ich will euch damit segnen, dass ihr dahin findet, dass ihr das tut, dass wir es gemeinsam erfassen. Tun, was Jesus tut. Amen.